Es ist schön, mit euch zusammen zu sein heute Abend. Ich möchte zwei, drei Dinge zu dieser Gebetszeit sagen. Jede Gemeinschaft von Menschen entwickelt eine Kultur. Und so gibt es eine Vineyard-Kultur. Und in der Vineyard-Kultur gehört es zum Allerwichtigsten, dass Menschen, die zusammenkommen, Gott erleben können, persönlich ihn erfahren können, eine Berührung erleben können in ihrer Lebenssituation, gleich wo sie stehen. Deshalb nehmen wir uns Zeit, wir nennen das Ministry Time, Zeit, um für Menschen zu beten. Wir laden den Heiligen Geist ein, wir öffnen uns für das, was wir Worte der Erkenntnis nennen würden, also ein inneres Verständnis von dem, was Gott im Leben eines Menschen wirken möchte oder was er ansprechen möchte. Und dann nehmen wir uns Zeit, für diese Menschen zu beten. Nun, spannend ist das natürlich nur für zwei Gruppen von Menschen, für die, die Gebet empfangen und für die, die beten. Und dann ist es so, dass für viele Menschen, die hier sitzen, diese Zeit vielleicht gar nicht so spannend ist, eher langweilig ist, aber nicht langweilig sein muss. Weshalb? Teil unserer Kultur ist es, dass wir uns Zeit nehmen für Gott und Zeit nehmen für Menschen. Wie kannst du dich auf den Gottesdienst vorbereiten? Du kannst auf der einen Seite sagen, Jesus, ich habe echt Probleme. Und es würde mich so ermutigen, wenn du mich heute Abend ansprichst, durch die Predigt, durch die Anbetung, durch einen Menschen, der auf mich zukommt, durch ein Gebet, in irgendeiner Weise. Und du bereitest dich vor und sagst, Jesus, ich öffne mich. Ich brauche deine Hilfe. Meine menschlichen Möglichkeiten sind zu einem Ende gekommen. Du kannst dich aber auch vorbereiten, indem du sagst, Jesus, ich öffne mich, ein Segen zu sein für andere Menschen. Sprich zu meinem Herzen, auf wen soll ich zugehen? Für wen soll ich beten? Mit wem soll ich teilen? Für wen soll ich ein gutes Wort haben? Für wen einen Augenblick Zeit? Für wen einen ermutigenden Blick? Für wen ein Kompliment? Für wen ein offenes Ohr? Und so wird dieser Teil des Gottesdienstes für dich nie mehr langweilig, sondern du erlebst diese Kultur, die wir pflegen, dass wir glauben, dass Jesus durch den Geist Gottes direkt zum Menschen spricht und nicht immer einen Mittler braucht. Ganz besonders nicht immer den gleichen Mittler, sondern dass er alle von uns brauchen kann. Doch, ich möchte über ein Thema heute Abend sprechen, das mich in den letzten Wochen ungemein beschäftigt hat. Und ich möchte drei kleine Geschichten erzählen. Die erste Geschichte ist die Geschichte eines guten Freundes von mir. Wir haben uns vor ungefähr 25 Jahren kennengelernt. Er war ein Mann, der schon etwas geprüft gewesen war in seinem Leben, hatte viele Fehlentscheidungen getroffen. Sein Leben war zerbrochen, er hatte eigentlich keine große Zukunft. Scheidung, Alkoholismus, andere Herausforderungen. Doch eines Tages hat er sein Leben Jesus anvertraut und irgendwann haben wir uns auf der Straße getroffen, als die Vineyard Bern damals, Basileia Bern, wenn ich mich nicht irre, hießen wir damals so, als wir auf der Straße Musik gemacht haben und kurz gepredigt haben. Dieser Mann kommt auf mich zu, aus einem zerbrochenen Leben, das zu Ende ist, Leben eines 40-Jährigen. Kommt Gottes Gegenwart und wendet alles. Gibt ihm eine Frau, zwei Kinder, Perspektive und Zukunft. Und dieser Mann feiert heute seinen 23. Hochzeitstag mit seiner Frau zusammen, Anna und Gero Herrendorf. Aufstehen. Beide haben im Verlauf ihres Lebens falsche Entscheidungen getroffen. Und diese falschen Entscheidungen haben in schwierigste Lebenssituationen geführt. Und sie haben begonnen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und diese richtigen Entscheidungen haben zum Segen geführt. Vor 1,5 Wochen waren wir eingeladen in Berlin von unserem Vormieter, wo wir wohnen, in Berlin, Köpenick. Und wir hatten uns schon 2-3 Mal gesehen gehabt. Einmal haben wir sie besucht. Einmal war er vor 1,5 Jahren, glaube ich, mit seiner Frau im Weihnachtsgottesdienst. Und wir wollten uns schon lange wieder einmal sehen. Und so kommen wir zu diesem Ehepaar. Und etwas vom Ersten, was er sagt, ist: Weißt du, was ich an euch schätze, ist einfach, dass ihr so missionarisch seid. Ich habe schon gedacht, höre ich nicht recht? Oder kommt da noch was? Nö, sagt er, unsere deutsche Kirche krankt daran, dass sie nicht mehr missionarisch ist. Dass sie die Menschen nicht mehr reicht. Aber erzähl mir mal von alledem. Und es war eine offene Einladung eines Menschen, ungefähr 3 Stunden lang über Gott, Jesus Christus, die Welt, Dinge der Welt zu sprechen und wie sie sich aufeinander beziehen. Und ich lernte einen Mann und eine Frau kennen, ein Ehepaar, die versucht haben, zeitlebens das Richtige zu entscheiden, gerecht zu denken und zu handeln und sich vom Bösen, wie sie es verstehen, abzuwenden. Interessant. Gott hat sie gesegnet als Ehepaar, vielen Bereichen ihres Lebens. Und plötzlich bricht der Hunger nach dem Glauben auf. Plötzlich ist da aus dem Blauen heraus für mich eine richtig offene Tür. 3. Geschichte. Und ihr werdet euch fragen, wie ich alle diese Geschichten dann auf irgendeinen Nenner bringen werde. 3. Geschichte. Am letzten Sonntag, JVA Charlottenburg, Justizvollzugsanstalt Charlottenburg, Gefängnis. Ich wollte noch mal hingehen. Die Person Astrid Eichler, die dort verantwortliche Pfarrerin war, hat diese Aufgabe abgegeben. Sie geht neu ins größte Gefängnis Deutschlands. In Tegel sind 1600 männliche Insassen. Sie hat zu mir gesagt, weißt du, da ist Charlottenburg so eine nette Angewöhnung für das, was nachher kommt. Und ich wollte unbedingt noch mal ins Gefängnis gehen. Das ist Bestätigung vom Himmel. Für alle Podcast-Hörer, das war ein Donner. Bestätigung vom Himmel. Und ich wollte da noch mal hingehen, um einen Mann zu treffen, Enrico. Enrico ist ungefähr 6'37". Er promoviert an der Humboldt-Universität, er doktoriert da als Agronom, sitzt seit bald 4 Jahren im Gefängnis. Ich habe seine Geschichte noch nie gehört, habe mir speziell Zeit genommen, diese Geschichte zu hören von ihm, weil ich zum letzten Mal nach Charlottenburg ging, weil ich ja dann nach Tegel möchte mit der Astrid Eichler, wenn es sich so ergibt. Und so frage ich ihn ja, woher kommst du? Enrico ist in Kuba geboren, seine Eltern sind Diplomaten, er ist aufgewachsen in Angola, in Mosambik, in Portugal und in Deutschland. Er hat das Abi gemacht in Deutschland, hat das Studium begonnen, hat hart gearbeitet, hat sich 70.000 Euro zusammengespart, vom Mund weggespart, hat die investiert mit dem Gedanken, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, wenn ich promoviert habe, gehe ich zurück nach Kuba und beginne dort ein Geschäft und das Geld wird mir dabei helfen, das auch wirklich gut aufzubauen. Hat das einem Menschen anvertraut, das ist seine Seite der Geschichte, der ihn übervorteilt hat und er hat alles Geld verloren. Worauf er wütend brannt zu diesem Mann gegangen ist, es entwickelte sich eine Schlägerei. Und es endete mit einer schwersten Körperverletzung, mit der Lähmung des anderen Und aus diesem Grund bekam er 4 Jahre Charlottenburg. Er erklärt mir dann, weißt du, meine Eltern waren Christen oder sind Christen. Wir waren immer in der Baptistengemeinde in Angola, in Mosambik, auch in Portugal. Aber als ich so studieren begann und als ich mir alles zurechtgelegt habe, habe ich mich von Gott abgewandt. Und durch diese Situation bin ich wieder zu Gott zurückgekommen. Er ist ein sehr gut aussehender Mann mit leuchtenden Augen, etwas dunklem Teint. Und du siehst ihn und du würdest nie denken, dass dieser Mensch gewaltbereit gewesen ist zu einem Zeitpunkt seines Lebens und dass er im Grunde genommen eine kriminelle Tat begangen hat. Und dass es 4 Jahre Gefängnis brauchte, damit er wieder zur Besinnung kommt. Nun gut, Martin, was willst du sagen? Worüber möchtest du denn heute sprechen? Mein Thema heute ist Gottesfurcht. Ja, ihr habt das gut gehört. Gottesfurcht. Gott fürchten. Das kann ja nicht wahr sein, Martin. Du predigst immer über Liebe. Jetzt sprichst du von Gott fürchten. Ich möchte euch bitten, mal die Bibel zu öffnen im 5. Buch Mose. Für die Englischsprachigen Deuteronomy 28, 5. Mose 28, dass ihr mal diesen Text einfach mitlest mit mir. Ich werde ihn nicht vorlesen, sondern mich auf diesen Text beziehen. Was finden wir in Kapitel 28 vom 5. Buch Mose? Nun, nachdem Mose von Gott her dem Volk Israel alle Gesetze erklärt hatte, und ihnen gesagt hatte, worum es geht, da kam er zu Kapitel 28. Und in Kapitel 28 erklärt er ihnen, was alles Gutes geschehen würde, wenn sie sich gehorsam an das Wort Gottes halten würden. Ihr Haus würde gesegnet sein, ihre Kälber würden Kühe tragen, die Schafe Eier legen, ihr Vermögen würde zunehmen. Sie würden richtig satt und fett gesegnet werden. Nicht nur sie, auch ihre Nachkommen. Sie würden sich ausbreiten, ein Segen für Nationen sein und andere müssen bei ihnen ausleihen. Und sie würden beschützt sein, sozusagen, unter dem Segen des Allerhöchsten. Sie würden reich werden und so weiter. Nun, das geht eine ganze Spalte lang so. Eine Segnung nach der anderen. Bis Vers 14. Doch dann kommt Vers 15. Und von den Versen 15 bis zu den Versen 68. Also 4-mal mehr spricht Mose oder der Autor über den Fluch, den sich Menschen aufladen, wenn sie Gott nicht gehorchen. Und das hört sich etwas umgestylt für unsere Zeit so an. Also, du wirst eine Frau heiraten, aber nie mit ihr schlafen können, weil ein anderer sie dir wegnimmt. Deine Kinder haben keine Zukunft und keine Ausbildung. Du wirst arbeiten, aber nie Kohle haben. Du wirst verarmen. Fremde Mächte werden in deinem Land eine Invasion machen, dir alles wegnehmen, was du hast. Du wirst ganz stinkende Beulen an den Knien haben. Die stinken so sehr, dass keiner mit dir zusammen sein will. Du wirst träumen davon, dich als Sklave zu verkaufen, aber keiner will dich. Verflucht sei deine Ernte, verflucht sei dein Haus. Dir und deinen Kindern soll es schlecht gehen, wenn du mir nicht gehorchst. Und jetzt Hand aufs Herz. Wenn du das hörst und wenn das Sinn machst, bist du dann motiviert zu gehorchen? Ich meine, wenn du einen Funken Verstand hast, wirst du gehorchen. Weshalb? Weil du die Konsequenzen des Ungehorsams erkennst. Ich will ja nicht, dass über allem, was ich tue, der Fluch liegt. Ich will ja nicht alles verlieren. Ich will doch das Beste für meine Kinder. Ich will doch nicht. Und da ist offensichtlich ein Kausalzusammenhang. Gehorche Gott, du wirst gesegnet. Missachte Gott, du wirst verflucht. Jetzt sagst du, aber da fehlt mir irgendetwas noch, Martin. Ist hier die Predigt schon zu Ende? Nein, sie ist hier nicht zu Ende. Aber eines ist wichtig, dass wir Folgendes erkennen. Im ersten Bund war Gott der gleiche wie im zweiten Bund. Im Alten Testament wie im Neuen Testament ist es der gleiche Gott. Da ist nicht zuerst ein böser Gott und dann ein guter Gott. Ja? Nein, nein, nein. Es ist der gleiche Gott. Nur, Gott hatte sich noch nicht als Gott der Liebe zu erkennen gegeben, aber sein Interesse am Wohlergehen des Menschen war auch beim ersten Bund vollständig vorhanden. Er wollte, dass es dem Menschen gut geht. Er wollte nicht, dass es dem Menschen schlecht geht. Und Gott wusste, dass dieses Wohlergehen an Gehorsam gebunden ist. Und er wollte dem Menschen aufdecken, dass Ungehorsam ins Verderben führt. Und er deckte es dem Menschen auf, indem er ihm Furcht einflößte, Angst machte. Und so wusste jeder eigentlich, wenn ich hier mich nicht daran halte, wird das Konsequenzen haben. Alle außer, und was ist das Gegenteil von Gottesfurcht? Das Gegenteil von Gottesfurcht ist Gleichgültigkeit. Also außer die Menschen, die gesagt haben, was dieser Gott gibt's denn überhaupt? Gebt ihm mir mal an zu berühren, anzusehen. Gott ist doch eine fixe Idee. Irgendwelchen Spinnern entsprungen, damit sie andere manipulieren können. Gott gibt's doch nicht. Was hier steht, geht mich nichts an. Gleichgültigkeit. Jetzt die Gleichgültigkeit gegenüber den Anordnungen Gottes bewirkt automatisch ja Ungehorsam. Ungehorsam bewirkt nachher, dass Menschen in schwierigste Lebenssituationen kommen. Erinnert ihr euch an Enrico? Charlottenburg. In Charlottenburg gibt es eine Hackordnung. Ja? Oben sind die Türken. In der Mitte sind die Deutschen, die halten sich ziemlich ruhig. Und unten sind die Schwarzen. Enrico ist schwarz. Also er ist in der Hackordnung ganz, ganz unten. Okay, in einem anderen Sinne ist etwas weiter oben, weil es auch eine Hackordnung der Vergehen gibt. Also wenn du einen Menschen ermordet hast, bist du in der Hackordnung oben. Wenn du ein Kind missbraucht hast, bist du in der Hackordnung ganz unten. Also er hatte eine schwerste Körperverletzung mit der Konsequenz einer Lähmung. Ziemlich oben, ist aber schwarz, ziemlich unten. Kein Vergnügen, ja? Es ist kein Vergnügen im Gefängnis. Es ist wirklich kein Vergnügen. Dieser Fluch hat ihn getroffen. Weshalb? Er war gleichgültig. Ja, aber Martin, es geht doch um einen Gott der Liebe und nicht einen Gott der Angst. Ja, das stimmt. Es geht um einen Gott der Liebe. Absolut. Angst ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Gott gibt sich zu erkennen. Er sucht das Beste für den Menschen. Er sagt dem Menschen, wie er sich verhalten soll und wie nicht. Der Mensch, der sich dran hält, steht unter Segen. Wer sich nicht dran hält, steht unter dem Fluch. Was sieht Gott? Gott sieht, der Mensch entscheidet sich aus irgendeinem Grunde immer wieder zum Schlechten. Und anstelle der Möglichkeit, den Menschen jetzt wirklich satt zu bestrafen, mit stinkenden Eiterbeulen. Und ich kann euch sagen, Eiter stinkt wirklich. In der S-Bahn waren wir vor 2 Wochen, da kommt ein obdachloser junger Mann in den S-Bahn-Wagen. Das hat so unvorstellbar gestunken, dass alle Leute nur die Fenster aufgerissen haben. Und er war beim Betteln vollständig erfolglos, weil jeder wandte sich vor dem Gestank ab. Gott hätte uns schlagen können. Doch anstelle der Möglichkeit, den Menschen zu schlagen, kommt er in Jesus Christus in diese Welt. Ja? Allseits bekannt. Und es heißt, die Strafe liegt auf ihm. Ja? Kapitel 29 liegt auf wem? Auf Jesus. Also die Konsequenz des Fehlverhaltens liegt auf Jesus. Und die Aussage, Vater, weshalb hast du mich verlassen, ist nicht einfach eine Aussage von, bist du jetzt weg, sondern das ist die tiefste Aussage, tiefste Gottferne, die Jesus Christus dort erlebte, um Kapitel 28, 15 bis 68 auf sich zu nehmen. Und um die Furcht mit Liebe zu ersetzen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Aber weiterführend im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 17 bis 19 heißt es, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Versteht ihr? 5. Mose 28, 15 bis 68 wurde erfüllt dadurch, dass Jesus die Konsequenzen auf sich genommen hat. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht macht Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gehorchen wir Gott aus Furcht oder aus Liebe? Und so ist das Thema Gottesfurcht für einen Menschen des neuen Bundes und einen Menschen des neuen Testaments eigentlich das Thema nicht Furcht vor Gott, sondern Liebe von Gott als Motivationsfaktor. Und so wie im ersten Bund Angst der Motivationsfaktor war, für die Menschen richtig zu handeln, soll im neuen Bund nicht mehr Angst der Motivationsfaktor sein, sondern die Liebe. Aber der Inhalt des Segens und des Fluches bleibt ja irgendwo in der Konsequenz für das menschliche Leben stehen. Also Enrico konnte sich jetzt nicht darauf berufen, ich habe den wohl beinahe totgeschlagen, lieber Gott, und Jesus, du bist dafür gestorben, ich brauche keine Konsequenzen mehr zu tragen für mein Fehlverhalten. Ist ja alles okay, du hast ja das auf dich genommen. Jetzt bitte erklär das noch den Richtern, ja, und dann sollen die mich gefälligst, weil ich Christ bin, freilassen. Oder sagst du selbst, nein, 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 nein. Da ist eine Gerichtsbarkeit, und ich spreche nicht von zwei Reichen hier, aber es ist eine Tatsache, dass wir die Konsequenzen in dieser Welt für unser Handeln übernehmen müssen. A, dass sie aber ewig von Jesus getragen wurden, dass es aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass die Anweisungen, die Gott uns in seinem Wort gibt, beliebig sind. Und das Handeln danach keine Konsequenzen hat. Nur die Frage der Motivation kommt in den Raum hinein. Weshalb tue ich, was ich tue? Was mich ungemein beschäftigt im Moment in Berlin, hier, wenn ich mit Menschen spreche, bei den vielen Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind in Berlin, in unserer Arbeit, unserer missionarischen Außenstation, fällt mir eines auf. Erstens mal, diese Menschen sind, die haben keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Also von Jesus und so weiter, null Ahnung. Zweitens, es gibt geistliche Prinzipien, die ihnen ungemein schwer fallen, die zu umarmen und zu verstehen. Und eines der wichtigsten geistlichen Prinzipien, das ihnen schwerfällt zu verstehen, ist das Prinzip der Vergebung. Ja? Wenn du vergibst, wird dir vergeben. Wenn du nicht vergibst, dann wird dir auch nicht vergeben. So wie du willst, dass Menschen dich behandeln, behandle du sie. Oder liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, aller Kraft, mit allem, was in dir ist. Und liebe den Nächsten wie dich selbst. Eigentlich, verstehst du? Einmal eins des Christen. Das Schwierige für mich ist, zu sehen, wie die neuen Christen in Berlin größte Schwierigkeiten haben, genau diese Prinzipien zu leben. Und ich sehe, wie sie die Konsequenzen dabei tragen müssen von einem Mangel an Vergebungsbereitschaft und Versöhnlichkeit. Die hat Macht, die Menschen isoliert, Unversöhnlichkeit, die bewirkt, dass Menschen wieder Fehler machen. Ja, ihr Selbstwert bricht zusammen, wird kompensiert durch weitere Fehler, die irgendwie das schlechte Gefühl, das entstanden ist, wieder irgendwie aufpeppen sollten für ein, zwei Tage. Sie fallen aus der Gemeinschaft raus und es braucht wieder unglaublich viel Energie, sie wieder dort zu finden, wo sie stehen, um ihnen dabei zu helfen, zu verstehen. Prinzipien des Wortes Gottes, Prinzipien des Reiches Gottes. Nun, Berlin ist ja noch eines, ja? Erstens mal Ostberlin sowieso atheistische Politik gehabt während rund 45 Jahren. Könnte man abhaken und sagen, okay, atheistische Politik, Sozialismus, bla bla bla, ist nicht hier. Wisst ihr, was noch viel schwieriger zu verstehen ist? Dass das gleiche Problem hier drin sitzt. Das verstehe ich nochmal überhaupt nicht. Wie kommt es, dass wir so viele geistliche Prinzipien kennen und sie nicht leben? Weshalb haben wir in der westlichen Welt diese irre Idee, dass der Mensch so viel Information hat über den christlichen Glauben? Okay, so viel. Ja, 30 Zentimeter. Dass er 5 Zentimeter auslebt und dass wir dann denken, damit er von 5 auf 10 Zentimeter Nachfolge kommt, müssen wir die Information von 30 auf 60 Zentimeter erhöhen. Und alles, was wir tun, ist Informationsvermittlung, die nicht angewendet wird. Klingt ja so wie unsere Schweizer Wirtschaft oder Politik hier. Die meisten von uns wüssten, was dem Staat und dem Volk gut tut, nur jeder sucht nur seine persönlichen Interessen. Und da müssen wir als Jünger von Jesus über die Bücher gehen. Die Frage der Gottesfurcht ist also nicht eine Frage der Angst vor Gott, sondern der Liebe von Gott, die mich von Angst befreit und mir eine neue Motivation gibt, mein Leben auf das Wort Gottes, auf die Gemeinschaft des Volkes Gottes, auf das Gute und Noble auszurichten. Und wer das nicht tut, der muss sich doch um Himmels Willen nicht wundern, wenn Verse 15 bis 68 auf ihn einfallen und dann jammern, der liebe Gott hätte ihn nicht lieb. Das ist sowas von Dummheit. Sind wir da nicht gefordert zu überlegen, wie wir leben? Ich möchte euch noch einen Text vorlesen aus dem Galaterbrief Kapitel 5, Verse 13 bis 25 hier. Dürft ihn gerne mitlesen. Mich hat er in diesem Zusammenhang unglaublich berührt, weil ich merke, da ist etwas drin an persönlicher Geistlichkeit, das wir alle brauchen. Und wisst ihr, bei Enrico ist ja das Interessante. Enrico ist kein ungebildeter Mensch, okay? Weil man könnte ja noch sagen, weil er so ungebildet ist, hat er diese Gewalttat vollbracht. Aber er promoviert, ja? Er doktoriert an der Humboldt-Universität aus dem Knast raus, ja? Gebildet! Manchmal so der Bildungsdünkel kommt mir entgegen, dass nur die dummen Leute sündigen, nur die Gescheiten nicht. Aber Galater 5, nicht wahr? Denn ihr, meine Brüder, seid zur Freiheit berufen, nur machet die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Denn das ganze Gesetz wird in einem einzigen Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehret werdet. Vers 16, ich sage aber, was heißt das? Ich meine aber, mein Beitrag ist aber. Ja, die Bedeutung meiner Aussage ist, möchte ich euch auch wirklich ans Herz legen, dass wir die Bibel nicht einfach als Rezeptbuch sehen und einzelne Verse aus dem Zusammenhang rausreißen und die zum allgemein gültigen Gesetz für alle Menschen erheben, sondern wir müssen uns immer wieder fragen, was stellt dahinter, was ist die Meinung, was ist die Absicht, was möchte Gott uns persönlich sagen? Ja, ich sage aber, Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Vers 18, werdet ihr aber vom Geist geleitet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn ihr vom Geist geleitet seid, untersteht ihr nicht mehr der Gottesfurcht, sondern der Gottesliebe. Versteht ihr den Punkt? Ihr müsst nicht mehr aus Angst handeln, sondern aus Liebe und Vertrauen. Die Motivation ist nicht mehr Furcht. Die Motivation ist nicht Sklaverei. Die Motivation ist nicht Abhängigkeit. Die Motivation ist Liebe. Und die hat fundamental mehr Kraft. Werdet ihr vom Geist geleitet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Vers 19, hier kommt's. Bei mir habe ich so rot, grün, gelb angeschrieben. Das ist die Ampelkoalition in Deutschland. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Zank, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Und wisst ihr, hier geht es jetzt nicht um eine Sündenliste. Habe ich das schon getan? Das habe ich noch nie. Was ist ein Gelage? Spaghetti essen bei Müllers am Sonntagabend? Es geht nicht um den Buchstaben. Gott spricht zu deinem Herzen, was läuft und was nicht läuft. Die Frage ist, spricht er wirklich und lässt du das zu? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge ist kein Gesetz. Heute von Deutschland nach Hause gekommen, Brief im Briefkasten. Ist ein persönlicher Brief, handgeschrieben, ich öffne ihn. Drin steht so dem Sinn nach, das Foto, habe Ihre Foto im Spektrum gesehen. Sie sehen ja eher aus wie ein Komödiant. Deshalb wollte ich den Artikel schon gar nicht lesen. Und dann kommt eine Beschimpfung. Eine Person, die ich noch nie gesehen habe, die mich nicht kennt, die ich nicht kenne, mit Unterstellungen und weiß ich was für komischen Dingen. Und das denke ich zuerst. Ich denke zuerst, wie wär's mit etwas Hader, Zank und Zorn? Ja, Mord muss es nicht gleich sein. Aber so ein Spitzerbrief würde doch meiner beleidigten Eitelkeit etwas Befriedigung verschaffen. Ja? Und ich komme dann so in die Kirche um 12.30 Uhr zum Gottesdienst und male mir auf halbem Wege aus so ganz gemeine Formulierungen. So ganz so spitzig gemeine, so richtig so gemein. Dann nehme ich den Zettel nochmal, Predigtvorbereitung raus. Ja, bin jetzt ungefähr auf Höhe des vom Löb. Wie komme ich da von rot zu grün? Also ich meine hier in diesem Text drin. Und brauchte genauso viel Zeit, bis ich hier war, um mein Herz wieder zu reinigen, wie vorher, um die Wut aufzubauen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Und eigentlich bin ich unglaublich gern gemein. Also Gemeinheit mit etwas schönen Formulierungen ist etwas ganz Befriedigendes. Die Werke des Fleisches sind offenbar und sie führen zum Tod. Es geht nicht um Furcht vor Gott, sondern Liebe von Gott. Wie sehe ich diesen Menschen, der mir geschrieben hat? als einen Angreifer, den ich wegputzen muss, oder als einen wertvollen, von Gott geliebten Menschen? Vers 24, welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Zorn, Zank, Mord. Wenn wir im Geiste leben, so lasset uns auch im Geiste wandeln. Und wisst ihr, meine Kernfrage an uns als Vineyard Bern, als Glaubensgemeinschaft ist, nicht fürchten wir Gott. Meine Frage ist, lieben wir Gott? Meine Frage an dich ist, in deinen Alltagsentscheidungen, entscheidest du aus Impulsen aus dem Bauch heraus? Oder weil irgendeiner dir was Vernünftiges sagt? Oder fragst du ihn und das Buch? Musst du Gott fürchten? Nein, du brauchst Gott nicht fürchten. Hat Fehlverhalten Konsequenzen? Fehlverhalten hat Konsequenzen. Wird er dir zu Hilfe kommen? Er wird dir zu Hilfe kommen. Enrico hat das so erlebt. Nach 3,5 Jahren Gefängnis. Ich kehre zu Gott zurück. Hätte es diese 3,5 Jahre gebraucht? Nein, es hätte diese 3,5 Jahre nicht gebraucht. In wie vielen Gefängnissen leben wir? Und ich sage das nicht, um Schuldgefühle zu vermitteln, sondern weil ich glaube, dass Jesus uns Freiheit geben möchte. Du brauchst Gott nicht fürchten, nur lieben. Denn seine Liebe treibt jede Furcht aus. Er hat die Lasten getragen. Was entscheidest du in deinem Leben? Lass uns beten. Jesus, dieses Thema beschäftigt mich, für meine Familie, für die Vineyard Bern, für die Vineyard Berlin, für meinen Freund Enrico, der mir in diesen 2 Stunden so ans Herz gewachsen ist. Herr, für den anderen Weißrussen aus, wo immer der herkommt. Woher kommt man aus Weißrussland? Hauptstadt, Minsk. Herr, 23 Jahre im Gefängnis, die Frau draußen, hoffnungslos. Und ich frage mich, Jesus, welche Hoffnung können wir vermitteln, wenn nicht die Hoffnung, dass dein Werk in unserem Leben Veränderung geschaffen hat? Wie können wir an den Platz kommen, wo Alltagsentscheidungen, Beruf, Familie, materielle Entscheidungen, geistliche Entscheidungen, Beziehungsentscheidungen nicht einfach aus dem Gefühl rausgefällt werden, sondern aufrichtig du den ersten Platz kriegst. Und wir aus Liebe heraus Sünde verabscheuen und uns abwenden von Dingen, die nicht gottmäßig, jesusmäßig sind und die sich letztlich zerstörend auf uns auswirken werden. Sie zerstören uns, unsere Beziehungen, unser Umfeld und letztlich unsere Freiheit. Und Jesus, ich spreche darüber nicht als einer, der darüber steht, sondern ich bin Teil davon. Und ich wünsche mir, dass du durchbrichst. Herr, dass unsere Leidenschaft für dich zunimmt. Unsere Geistlichkeit wirklich an Substanz gewinnt. Und wir nicht Christen sind mit einer Kultur von 1 Millimeter Tiefe, sondern eine Kultur, die tiefe Wurzeln hat. Und ich möchte dich zum Schluss einladen, einfach zu reagieren, aufzustehen, wenn du sagst, doch, diese Predigt heute hat etwas mit mir zu tun. Ich will diese Worte auf mein Herz wirken lassen. Ich möchte dich bitten, wenn du im Rollstuhl bist, dass du die Hand hebst, wenn du sitzt, dass du aufstehst, wenn du kannst und einfach sagst, Jesus, ich will mich diesem Wort persönlich stellen. Ich möchte so leben. Hilf mir, begegne mir. möchte, dass mein Leben geprägt ist von der Frucht des Geistes. Und Jesus, wir stehen vor dir und sagen dir nur eines. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Achte nicht auf die Taten unserer Hände, sondern achte auf das Verlangen unseres Herzens. Und gib du uns in allem Genüge, damit wir ein gottgeliebtes Leben führen können. Und uns von allem Übel abwenden, damit unsere Seele und unser Geist heil sind in einer zerbrechenden Welt. Und die ganze Gemeinde sagt: Amen.